Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll im Studio. Guten Morgen. Der Höhepunkt der zweiten Corona-Welle wird in Frankreich in den kommenden Tagen erwartet. Die Intensivstationen arbeiten in unserem Nachbarland bereits am Limit. Wir sprechen gleich mit einem Intensivmediziner aus Colmar. Er hat schon die Zeit nach Weihnachten im Blick.
Ich bin sehr pessimistisch, was die zukünftige Lage betrifft, weil ich glaube nicht, dass es mit dieser zweiten Welle beendet ist, sondern wir werden nach Weihnachten eine dritte Welle bekommen und nach Ostern eine vierte, fünfte Welle erleben.
Der neue US-Präsident Joe Biden gilt als Balkankenner. Wir berichten gleich über die Erwartungen an den Demokraten im Kosovo und in Serbien. Und wir stellen Ihnen Bidens künftige Amtskollegin der Republik Moldau vor. Vor allem die vielen Auslands-Moldauer haben Maja Sandu gestern zum Sieg bei den Präsidentenwahlen verholfen. Alle 30 Sekunden wird in Frankreich ein Covid-19-Patient ins Krankenhaus eingeliefert. Für diese Woche erwartet die Regierung den Höhepunkt der extrem starken zweiten Infektionswelle. Danach könnte es besser werden. Schließlich hat die Regierung Ende Oktober erneut einen harten Lockdown mit Ausgangssperren verfügt. Lockerungen aber, das macht Premierminister Jean Castex deutlich, wird es erst einmal nicht geben.
Die Infektionsrate hat sich seit einer Woche verlangsamt, um rund 16%. Das ist gut, aber Vorsicht, die Regeln jetzt schon zu erleichtern, wäre unverantwortlich.
Frankreichs Premierminister Jean Castex, der Regierungschef, verweist auch auf die Lage der Intensivstationen, die landesweit am Limit arbeiten. Seit einigen Tagen werden auch wieder Patienten nach Deutschland transportiert. Einer der Ärzte, die im Frühjahr diese Transporte organisiert haben, ist der deutschstämmige Arzt Christopher Schlier. Er arbeitet als Intensivmediziner im Krankenhaus der elsässischen Stadt Colmar, die besonders massiv von der ersten Covid-Welle betroffen war. Ihn habe ich vor der Sendung nach der aktuellen Lage gefragt.
Also aktuell ist die Lage beherrscht. Wir haben unsere Intensivstation anstatt 20 Patienten auf 30 Patienten erhöht und die sind alle 30 Betten belegt, wobei nicht nur Corona-Patienten darunter sind. Wir haben also insgesamt 12 Corona-Patienten momentan.
Merken Sie in der Klinik bereits die Folgen des Lockdowns, den die Regierung angeordnet hat?
Wir merken eine Abflachung der Kurve. Nun kann ich Ihnen nicht sagen, ob es an dem Lockdown liegt oder einfach daran, dass die Kurve abflacht, so wie sie ja nur in ganz Europa momentan abflacht. Und sicherlich hat der Lockdown eine Regelungsfunktion dabei erfüllt. Ja.
Haben Sie die Sorge in Ihrer Region, dass die Krankenhäuser die Zahl der Covid-Patienten in den kommenden Tagen nicht mehr beherrschen könnten?
Ich habe den Eindruck, nein. Wobei ich jetzt nur für das Südelsass sprechen kann. Im Nordelsass, wo die erste Welle weitaus weniger dramatisch war, die haben uns also am Anfang Patienten abnehmen können, ist dieses Mal die Welle weitaus stärker. Was ich persönlich glaube oder was es so scheint, ist, dass da, wo die erste Welle sehr groß war, die zweite Welle weniger groß ist und da, wo sie relativ schwach war oder weniger groß war, dort ist sie jetzt größer. Das heißt, wir haben in Frankreich Bereiche, die in der ersten Welle fast keine Patienten hatten, die uns aber am Anfang Patienten abgenommen haben und die momentan so viele Patienten haben, dass sie ihn zu uns verlegen. Ja.
Womit könnte diese Entwicklung zusammenhängen?
Ich denke einfach, dass es an der Infektionslage des Virus liegt. Wir haben mehrere Patienten, die bei der ersten Welle eine Infektion durchgemacht haben, klinisch eine Infektion durchgemacht haben und die jetzt wieder positiv getestet werden, die aber keine Krankheitssymptome aufzeigen. Ich denke einfach, dass es hier zu einem gewissen Schutz der Patienten kommt, weshalb wir zwar immer noch die gleiche Anzahl an infizierten Patienten haben, aber die weniger schwerwiegende Krankheitsverläufe.
Während der ersten Welle im Frühjahr haben Sie Verlegungen nach Deutschland von Ihrem Krankenhaus mitorganisiert. Diese Verlegungen gibt es aus Ihrer Region, die Region Grand Est Ostfrankreich, seit einigen Tagen wieder. Wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht für das französische Gesundheitssystem?
Das ist sehr notwendig, weil das französische Gesundheitssystem momentan am Rande der Kapazitäten ist. Wie ich Ihnen gesagt habe, Wir sind hier in Colmar mit unserer Aufstockung von einem Drittel der Intensivbetten am Limit. Wir müssten also, wenn wir mehr Patienten aufnehmen wollten, noch weitere Betten, die eigentlich keine Intensivbetten sind, aktivieren. In anderen Regionen hat diese Aktivierung stattgefunden und führt dazu, dass momentan keine weiteren Patienten aufgenommen werden können. Die sind also in der Lage oder sie sind dazu verpflichtet, Patienten zu verlegen, um den Anfall von Patienten in der Notaufnahme Herr werden zu können.
Nun hat die Politik nach der ersten Welle gesagt, man habe Lehren aus den Versäumnissen gezogen. Können Sie das bei sich im Umfeld feststellen, dass man strukturelle Verbesserungen organisiert hat?
Die Welle hat im Ende Februar angefangen hier in Mühlhausen und Colmar. Die zweite Sache, die oberste Gesundheitsbehörde, die ARS heißt, ist sicherlich dabei gewesen, in der Pause jetzt Maßnahmen zu ergreifen, um mehr Personal zu schulen, damit wir Intensivpatienten auch durch Nicht-Intensivpersonal betreuen können. Aber die Krankenpfleger, Krankenschwestern, bei denen die Ausbildung durchgeführt wurde, haben ja fast einhellig gesagt, dass diese Ausbildung überhaupt keinen Sinn machte. Das ist also keinerlei Ausbildung gewesen, die die Krankenpflegekräfte dazu in die Lage versetzt, wirklich Intensivpatienten zu behandeln. Wobei ich dazu auch sagen muss, dass die Behandlung der Covid-Patienten eine relativ einfache Behandlung ist, weil sie halt immer nach dem gleichen Schema abläuft. Und da, wo das größere Problem ist, ist die psychologische Belastung dieser Pflegekräfte. Denn es handelt sich inzwischen um sehr viele oder viele jüngere Patienten. Und auf unserer Intensivstation momentan, die jüngsten Patienten haben 40 Jahre. Und das ist natürlich schon fürs Krankenpflegepersonal eine psychische Belastung, die nicht zu vernachlässigen verschwinden ist.
Sind das bei den jüngeren Patienten vor allem welche mit Vorerkrankungen?
Also die beiden jüngeren Patienten, die ich jetzt hier sehe, oder alle Patienten, die ich auf der Intensivstation sehe, sind Patienten mit Begleiterkrankungen. Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, also keine schwerwiegenden Vorerkrankungen, aber eben Vorerkrankungen unserer Gesellschaft.
Es gab in Frankreich immer wieder die Kritik in der Pandemie, dass zu viel zentral in Paris entschieden würde, obwohl die Lage ja in den Regionen unterschiedlich ist. Sie haben das gerade erwähnt. Ist das tatsächlich ein Kernproblem in Frankreich?
Das Kernproblem in Frankreich ist, dass das, was in Deutschland vor 20 Jahren, als ich aus Deutschland weggegangen bin, gemacht wurde, nämlich das Gesundheitssystem zu rationalisieren, dass dies hier in Frankreich seit 20 Jahren durchgeführt wird. Und wir haben hier im Elsass, da wo ich es überschauen kann, über 20 oder über 30 Intensivbetten abgebaut, die wir jetzt dringend notwendig hätten. Und das ist also nicht nur bei uns jetzt hier so der Fall, sondern im gesamten französischen Bereich, dass aus Rationalisierungsgründen Pflegekräfte und Bettenkapazität abgebaut wurde, aber nicht im Hintergrund beibehalten wurde. Das heißt, die Betten unbenutzt irgendwo stehen zu lassen, sondern das wurde definitiv abgebaut und ist nur ganz, ganz schwer wieder aufzubauen. Wir haben zum Beispiel da, wo ich bis 2014 noch tätig war, in einer kleineren Stadt hier in der Nähe von Colmar, Celesta, eine Intensivstation mit 10 Betten gehabt, die durch die oberste Gesundheitsbehörde als Überwachungsstation degradiert wurde, alle Beatmungsmaschinen weggenommen wurden und in der ersten Welle mit einem enormen Aufwand Ärzte, die bereits im Berufsruhestand standen, wieder aktiviert wurden und Material aus einem Pool und aus Neubeschaffung wieder installiert wurde, um eine Intensivstation mit diesen 10 Betten wieder herzustellen. Also ich persönlich, ich habe dazu aber keinerlei Zahlen, aber was ich persönlich sicher bin, das, was der Staat in den letzten 20 Jahren eingespart hat, hat er dreimal mehr jetzt wieder ausgegeben, um diese Krise, die immer noch nicht beherrscht wird, um diese Krise zu beherrschen.
Der Intensivmediziner Christopher Schlier aus Colmar war das. US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende erstmals durchblicken lassen, dass sein Herausforderer Joe Biden die Präsidentschaftswahlen in den USA gewonnen hat. Viel ist darüber berichtet worden, was dieser Machtwechsel für Europa bedeutet und das transatlantische Bündnis. Doch Hoffnung auf bessere Zeiten machen sich nicht nur politische Schwergewichte wie Deutschland und Frankreich, sondern auch die Staaten des Balkans. Joe Biden ist vor allem im Kosovo beliebt, wo sogar eine Straße nach seinem verstorbenen Sohn benannt ist. Andrea Beer mit den Hintergründen.
Die Bo-Biden-Straße in Ferizaj, rund 40 Kilometer südlich von Pristina. Sie heißt nach dem verstorbenen Sohn von Joe Biden und liegt am amerikanischen Hauptquartier im Kosovo, Camp Bondsteel. Viele hier sind über den Wahlsieg von Joe Biden glücklich, das sagt der Student und Anwohner Albulen Obrajda. Amerika ist unser Vater und wenn Amerika nicht wäre, dann wären wir überhaupt nicht hier. Wir sind ihm sehr dankbar. Von der positiven USA-Einstellung albanischer Kosovaren zeugt in Pristina unter anderem auch eine Statue von Bill Clinton. Während dessen Präsidentschaft machte sich der einflussreiche Balkankenner Joe Biden 1999 für den Kosovo-Krieg stark, gegen das Regime des serbischen Nationalisten Slobodan Milosevic. Dabei fielen auch Bomben auf Belgrad und dort fällt die Begeisterung über die Biden-Wahl naturgemäß anders aus. Ich war für Trump und auch meine Verwandten, meine drei Onkel, die in den USA leben. Meiner Meinung nach wird sich die Politik der USA nicht ändern. Biden wird auf der Linie bleiben, die momentan Trump eingeschlagen hat. Biden pflegte auch Kontakte nach Serbien. Doch Alexander Vucic hätte an seiner Stelle lieber Trump im Weißen Haus gesehen. Daraus machte der autokratisch regierende serbische Präsident kein Hehl. Auch wenn Vucic inzwischen gratulierte. Genau wie Kosovos Premierminister Abdullah Hoti. Dennoch war Albin Kurti der einzige kosovarische Spitzenpolitiker, der Biden schon im Wahlkampf offen unterstützte. Für die Albaner ist Joe Biden ein wahrer Freund und ein bewährter Verbündeter. Mit dem Sieg von Joe Biden rücken unsere Länder in dieser kritischen Zeit noch näher aneinander, in der die Welt mit der schlimmsten Pandemie seit mehr als einem Jahrhundert kämpft und neuen Bedrohungen für Menschenrechte und Rechtsstaat ausgesetzt ist. Albin Kurti ist Chef der linkspopulistischen Vetvendosje-Partei. Nach der letzten Parlamentswahl wurde der langjährige Oppositionspolitiker überraschend Regierungschef. Im März allerdings nach wenigen Wochen vom eigenen Koalitionspartner gestürzt. Mit ausdrücklicher Billigung der Trump-Administration. Hintergrund: Trumps Balkanbeauftragter Richard Grenell wollte vor der US-Wahl einen Erfolg verbuchen und mal kurz den komplexen Dauerstreit beilegen zwischen Belgrad und Pristina um die Anerkennung des Kosovo. Dafür schusterte Washington ein Abkommen zusammen, bei dem Ex-Premier Albin Kurti mit eigenen politischen Vorstellungen gestört hätte. Der Kosovo sei ein Produkt der USA, analysiert Imer Muscolai, renommierter Politologe aus Pristina. Ich glaube, dass Bidens Sieg mehr als symbolisch ist. Für den Kosovo bedeutet er Gewissheit, wenn man bedenkt, dass bei Präsident Trump alles unklar war. Niemand wusste, was ihm morgen in den Sinn kommt. Auch im nicht-serbischen Landesteil von Bosnien und Herzegowina wurde Bidens Wahlsieg bejubelt. Als Senator reiste er schon 1993 in das von Serben belagerte Sarajevo und auch nach Belgrad. Anschließend warnte Joe Biden in einem alarmierenden Bericht unter anderem vor dem Fall einer belagerten Kleinstadt im Osten von Bosnien. Es war Srebrenica, wo die serbisch-bosnische Armee und ihre Mitläufer mehr als 2 Jahre später einen Völkermord begingen an rund 8.300 Bosniaken. Einen Genozid von Serben an Kosovo-Albanern, den verhinderte nur der Kosovo-Krieg. Davon ist Ismet Sojeva aus der Bo-Biden-Straße überzeugt. Amerika hat uns zusammen mit anderen befreit. Aber die wichtigsten waren die Amerikaner, die die Bombenangriffe starteten, nachdem sie die Gefahr und den Völkermord erkannt hatten. Die einen sehen Joe Biden als erklärten Serbenhasser, die anderen als albanischen Schutzpatron. Sicher ist, der nächste amerikanische Präsident wird auf dem Balkan mit großer Spannung erwartet.
Joe Biden und der Balkan, Andrea Beer berichtete. Musik. Die kleine Republik Moldau ist für viele ein weißer Fleck auf der Landkarte Europas. Der Staat mit 3,5 Millionen Einwohnern ist aber ein Schauplatz des Ringens zwischen Ost und West. Die frühere Sowjetrepublik ist gespalten in Befürworter einer EU-Annäherung und jene, die an engen Beziehungen zu Moskau festhalten wollen. Am Sonntag musste die Bevölkerung bei der Präsidentenwahl erneut über den Kurs entscheiden. Doch nicht der russlandfreundliche Amtsinhaber ging als Favorit in die Stichwahl, sondern seine 48 Jahre alte Herausforderung aus der Opposition. Tilko Gries ist unser Korrespondent für die Republik Moldau. Herr Gries, eine deutliche Mehrheit der Stimmen bescheinigt die zentrale Wahlkommission der Oppositionspolitikerin Maja Sandu. Was können Sie uns über die mutmaßliche künftige Präsidentin sagen?
Dass Maja Sandu ziemlich voraussichtlich Präsidentin Moldaus wird. Sie hat diese Wahl mit knapp 58% gewonnen. Maja Sandu ist von Haus aus eigentlich Ökonomin. Sie hat in den Vereinigten Staaten studiert, war dann auch Ökonomin bei der Weltbank, hat einige Jahre auch Regierungserfahrung in Moldau dann gesammelt. Sie war Bildungsministerin vor einigen Jahren. Hat 2016, also vor 4 Jahren, schon einmal versucht, Präsidentin zu werden, hat damals verloren gegen Igor Dodon, gegen den sie eben nun gewonnen hat. Und sie hat im vergangenen Jahr ungefähr 5 Monate lang eine Regierung geführt als Premierministerin. Die ist dann wegen eines Misstrauensvotums auseinandergefallen und nun hat sie es neu versucht. Maja Sandu ist durchaus nicht vollständig skandalfrei, das kann man nicht sagen, aber sie repräsentiert eine Generation und eine Bevölkerungsgruppe Moldaus, die in der Tat westlich orientiert ist, postsowjetisch orientiert ist. Sie tritt sehr hartnäckig ein für Reformen, insbesondere Justizreformen, Wirtschaftsreformen. Im Auftreten ist sie nicht gerade laut, aber sie ist beharrlich und sie hat sich erfolgreich das Image verliehen, eben nicht zu dem verfilzten Politkartell zu gehören, das in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Republik Moldau regiert hat.
Sie sprechen von der pro-westlichen Fraktion in der Republik Moldau. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte seine Sympathie für den amtierenden Präsidenten kundgetan. Wie wichtig sind die Beziehungen der früheren Sowjetrepublik zu Moskau?
Die sind in der Tat nach wie vor sehr wichtig. Es gibt starke kulturelle Verbindungen. Das ist einerseits die Sprache. Russisch wird weitgehend gesprochen, auch in Moldau. Es ist die gemeinsame Geschichte in der Sowjetunion. Russland ist ein wichtiger Handelspartner für Moldaus Exportprodukte, unter anderem Wein, landwirtschaftliche Produkte und so weiter. Auch ein Arbeitsmarkt für Migranten. Aber nicht der wichtigste. Jeweils wichtiger ist die Europäische Union. Politisch sind die Verbindungen stark, zum Beispiel zu den Sozialisten. Igor Dodon, der scheidende Präsident, ist ein Sozialist. Er hat die klare Unterstützung von Wladimir Putin bekommen, mindestens rhetorisch, möglicherweise auch tatsächlich finanzielle Unterstützung indirekt aus Moskau. Und die abgespaltene Republik Transnistrien ist natürlich ein wichtiger Faktor. Die nicht anerkannte Republik, sie wird indirekt subventioniert aus Moskau und ist ein Militärstützpunkt nach wie vor, wo russische Soldaten stehen.
Schauen wir noch einmal auf das Etikett pro-europäisch, wie es immer heißt, für Maja Sandu. Was bedeutet das konkret? Welche europäische Perspektive erhofft sich die künftige Präsidentin?
Sie erhofft sich nicht unbedingt primär eine EU-Mitgliedschaft, sondern sie erhofft sich zunächst einmal ein Wiederherstellen des Vertrauens mit Brüssel, mit europäischen Staaten. Da ist sehr, sehr viel in die Brüche gegangen in den vergangenen Jahren, weil in Moldau auch schon sogenannte proeuropäische Kräfte regiert haben, die aber nur dem Image, dem Label nach, dem Etikett nach proeuropäisch waren. Viele Gelder sind verschwunden. Es hat gewaltige Korruptionsskandale gegeben. Moldau ist seit 2014 Teil des östlichen Partnerschaft der Europäischen Union. Es gibt ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union. Maja Sandu hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Land Stück für Stück wieder anzunähern, auch an die direkten Nachbarn, an Rumänien, an die Ukraine, aber eben auch die EU. Und sie hat es allerdings zu tun mit einer Mehrheit im Parlament, die nicht ihre ist. Sie als Präsidentin kann nicht durchregieren. Auch das ist ein Faktor, der wichtig bleibt.
Einschätzungen waren das zur Wahl in der Republik Moldau von Tilko Gries. Besten Dank. Am Mikrofon bis hierhin von Europa heute war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.